Offside Lifestyle.
Hallo, wir haben mal wieder einen Gastbeitrag von Radio Trista. Tomislav Sola führt da ja in seiner Sendereihe Kulturtalk Gespräche mit interessanten Menschen. Und wenn es um ein Thema geht, wo ich denke, das könnte auch für unsere HörerInnen interessant sein, dann übernehmen wir das gerne. Und letzte Woche war es wieder soweit. Tommy hatte einen Menschen zu Gast, dessen Name euch vielleicht nichts sagt, aber dessen Stimme ihr garantiert kennt. Ich gebe ab an Tomislav Sola.
Radio Trista, der Kulturtalk Nummer 49 ist dies hier. Ich bin der Tommy und wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ja, wenn man blind ist, nutzt man ja meistens eine Sprachausgabe. Auf dem Smartphone, auf dem PC, ganz egal wo. Oder auch sehende Leute, die ein Navigationssystem haben, von TomTom idealerweise, hören diese Stimme hier. Die kann entweder so klingen.
Hallo, ich heiße Yannick und ich bin eine deutsche Stimme.
Oder die klingt gar so.
Hallo, ich heiße Yannick und ich bin eine deutsche Stimme.
Genau. Ja, und mir war es dann ein großes Anliegen herauszufinden, wer macht das eigentlich und wie wird das vor allen Dingen gemacht. Und dabei bin ich dann auf Radiomoderator und Sprecher Stefan Kaiser gestoßen, der uns einiges heute dazu erzählen wird und den ich heute ganz herzlich in meiner Sendung hier im Kulturtalk begrüßen darf. Zunächst mal, hi Stefan und schön, dass du da bist. Grüß dich.
Grüß dich, lieber Tommy. Ja, ich bin der Yannick. Ich heiße eigentlich gar nicht Yannick. Aber
ja, gerade noch die Kurbel kriegt, wollte fast Yannick sagen.
Kennt man mich als Yannick. Und klar, ich weiß ja inzwischen, wie das ist, aber eigentlich heiße ich Stefan.
Ah, super. Ja, vielleicht, also hast du mir gerade eben auch schon erzählt, aber vielleicht noch mal kurz, du kommst aus Bad Münstereifel. Wo liegt das? Bei Köln, ne?
Weil ich weiß. Bad Münstereifel ist ungefähr eine Stunde von Köln entfernt, im Süden Nordrhein-Westfalens, nicht weit von der rheinland-pfälzischen Grenze entfernt. Und ich wohne hier quasi auf dem Land mit Kühen und Schafen. Ach, und alles ein bisschen ruhig, aber sehr, sehr schön.
Hast du einen Bauernhof?
Nein, so weit ist es nicht gekommen.
Also, okay. Okay. Super. Ja, genau. Und Bad Münstereifel noch vielleicht kurz dazu. Was muss man da gesehen haben oder was ist da was ganz Besonderes oder?
Bad Münstereifel ist einfach eine Kurstadt, ist eine Einkaufsstadt, hat leider unter den Fluten im letzten Jahr sehr gelitten, aber die Eifeler sind dann doch wirklich hingegangen und haben unheimlich viel Energie aufgebracht, um das alles wieder aufzubauen. Okay. Und die Stadt steht ein Jahr nach der fürchterlichen Flut, ist ja auch nicht weit vom Ahrtal weg hier, also ja, um das ein bisschen geografisch einzuordnen, eigentlich wieder sehr gut da und es ist ein sehr, sehr schönes Lebensgefühl hier, man fühlt sich hier sehr wohl.
Mhm. Hast du viel davon mitgekriegt von der Flutkatastrophe?
Zum Glück nicht, war ich weniger betroffen, weil wir ein bisschen höher wohnen. Aber ich kenne Leute, die also wirklich doch wirklich sehr, sehr viel verloren haben. Und es gab auch einige Tote in der Umgebung hier. Also das war eine sehr, sehr unschöne Erfahrung. Ich hoffe, dass die Menschheit, dass die Einwohner hier auch ein bisschen daraus gelernt haben, dass man nicht einfach weiter so macht, sondern dass man auch Konsequenzen trifft in Sachen Hochwasserschutz. Ganz wichtig.
Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, jetzt zu dir. Ich habe es ja schon ein bisschen grob umrissen. Du bist Sprecher, du bist Radiomacher. Vielleicht sagst du nochmal selber, was genau machst du eigentlich?
Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren, seit inzwischen 40 Jahren, ich habe gerade mein 40-jähriges, in Anführungsstrichen, Radiojubiläum gefeiert, mache ich Radio. Dankeschön. Als 17-Jähriger habe ich schon angefangen, Radio zu machen. Damals natürlich noch unter ganz anderen Bedingungen. Man darf sich das nicht wie heute vorstellen. Ja. Da gab es kein Internet, da gab es keine Handys, da gab es noch Schallplatten und so weiter und so fort. Und ich hatte relativ früh die Möglichkeit, bei kleinen Privatsendern Programme zu machen. Bin dann relativ schnell in Richtung professionelles Radio auch gerutscht. War beim WDR eine längere Zeit. Bin seit damals bei der Deutschen Welle. Okay. Und mache seitdem sehr, sehr viele Sprecherjobs. Da hat sich sehr, sehr viel draus ergeben. Aber Radio ist immer noch meine Leidenschaft und das mache ich bis heute. Moderation, aber auch viele Geschichten drumherum. Ich bin bei vielen Sendern Station Voice. Das heißt, ich bin die Stimme, die durchs Programm führt. Du hast mir gesagt, du kommst aus Mainz. Da gibt es zum Beispiel das Programm HR4.
Ja,
und da bin ich die Stimme, die also sagt, HR4, einfach gut drauf oder HR4, Musik, die glücklich macht.
Ach, du bist das?
Und, Das bin ich, ja.
Okay.
Und dann gibt's noch viele weitere Sender, die sich meiner Stimme bedienen. Mhm. Zum Beispiel das Schlagerradio, das kommt eigentlich aus Berlin, sendet aber auch bundesweit. Mhm. Dann bin ich Sprecher bei Sonnenklar TV im Fernsehen. Alles als Sprecher, also sehen muss man mich nicht unbedingt. Und also. Das ist auch nicht mein Ding. Also ich setze mich hier in mein kleines Studio und mache meine ganzen Sachen hier und arbeite viel mit meiner Stimme. Und Okay. Das macht mir sehr viel Spaß und da bin ich glücklich mit.
Wunderschön, das hört sich gut an. Ja, dann eigentlich die Frage, die mir schon seit Ewigkeiten auf der Zunge brennt. Wie bist du zu diesem Text-to-Speech-Zeug gekommen oder zu dem Yannick allgemein?
Ja, das ist eine Geschichte, die sich unter anderem aus vielen Kontakten ergeben hat. Das ist auch ein Projekt, was schon ja mindestens 20 Jahre alt ist, muss man wirklich sagen. Ja. Damals kam eine Firma auf mich zu, aus eine weltweit tätige Firma mit dem Namen Nuance.
Vielleicht genau, Rings, ne?
Gehört. Genau, und das ist sehr kompliziert von der Firmenstruktur, aber es kam jemand auf mich zu, der mich gefragt hat, hast du Lust, für ein Text-to-Speech-System deine Stimme zur Verfügung zu stellen? Okay. Klar, dann ist man sich dann einig geworden und dann stand ein Produktionstermin kurz bevor, den ich auch von zu Hause machen musste. Also ich musste mein Studio zur Verfügung stellen. Da hat mir dann ein Mitarbeiter aus den USA hat mir eine Software überspielt, Okay. Die ich bei mir installieren musste, sodass er auch Fernzugriff hatte. Wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Ne?
Ja.
Und damals war das noch nicht, waren die technischen Möglichkeiten noch etwas anders als heute. Und wir haben uns dann immer regelmäßig verabredet. Und ich habe für die ersten Bausteine dieser Session, dieser Aufnahmen, also wirklich, das war eine ganze Woche, wo man mich gebucht hat. Okay. Und das waren also wirklich 6 Stunden am Tag, wo man nur gesprochen hat. Die unmöglichsten Laute, wirklich angefangen mit A, E, I, O, U. Und nach einem ganz bestimmten System, das hat er überwacht und gesagt, na, sprich das A doch mal ein bisschen länger. Vielleicht A und so weiter, also jetzt als Beispiel.
Okay.
Und er hat dann Punkt für Punkt abgehakt und wusste dann, okay, die Laute, die gebraucht werden, die benötigt werden, um so eine Stimme digital zusammenzusetzen, die hat er jetzt im Kasten. Okay. Ich musste das damals in meinem Studio dann per DVD dann aufzeichnen und per Bote in die USA schicken. Ich bin jeden Abend zum Köln-Bonner Flughafen gefahren Okay. Und habe also die, heutzutage würde man das anders machen, aber damals hat man es eben so gemacht.
Ja.
Und da wurde es in den USA zusammengebaut und dann haben wir uns am Tag darauf dann für die nächste Session verabredet und so kam dann Stück für Stück die Stimme Yannick zusammen. Und auch viele Jahre später wurden noch viele, viele Nachbearbeitungen gemacht. Dann kamen dann andere Kollegen auf mich zu, die gesagt haben, wir brauchen noch für die und die Situation brauchen wir noch den und den Laut. Und viele Sachen wurden eben in der Lautsprache aufgenommen, aber auch viele spezielle Sachen, wo klar ist, dass die benutzt werden, zum Beispiel für Navigationssysteme. Ja. Da wurden dann Sätze, die man schlecht zusammenbauen kann, zum Beispiel bitte rechts abbiegen, bitte links abbiegen. Damit das auf jeden Fall, also Sachen, die klar auf jeden Fall so benutzt werden, Ja. Die wurden dann wirklich auch eingesprochen. Also es ist in dieser Produktionszeit, würde sie mal so über 5, 6 Jahre ungefähr einordnen, sind also wirklich 40.000, würde ich mal schätzen, Laute von mir gesprochen worden. Und und so ist die Stimme Yannick entstanden.
Ach so. Okay, stopp. Wollen wir mal einen kleinen Vergleich machen? So klingt Yannick als Sprachausgabe.
Bitte rechts abbiegen.
Und so klingt er in natura.
Bitte rechts abbiegen.
Ja, da würde ich schon sagen, Stefan klingt ein bisschen tiefer als Yannick, aber Irrtum ausgeschlossen. Warum heißt das Ding jetzt eigentlich Yannick und nicht Stefan zum Beispiel?
Es ist ja so, dass die Stimme quasi abgegeben wird. Also ich habe meine Stimme quasi verkauft. So muss man es wirklich sagen.
Okay.
Und die Firmen, ich kenne zum Beispiel die Stimme auch als Klaus oder Werner.
Das, ja, genau.
Also in TomTom-Navis, die gehen einfach hin und nehmen einen gebräuchlichen Namen.
Ja, ne? So.
Und es kann ja sein, dass es noch eine andere männliche Stimme in dem System gibt und Yannick ist einfach zu behalten. Das hat jetzt mit mir als Person dann gar nichts zu tun.
Ach so, okay.
Und deswegen hat man sich einfach einen einfachen Namen ausgesucht. Und so kam es halt zu Yannick. Und Yannick ist halt sehr beliebt, das weiß ich ja auch. Und naja, und ich werde auch oft als Yannick dann angesprochen und inzwischen habe ich mich auch dran gewöhnt.
Also was ich bei Yannick so faszinierend finde, ist, dass die Stimme dann auch tatsächlich atmet. Also wenn die einen Text vorliest, dann holt die auch Luft. Habt ihr das auch irgendwie nachgestellt? Oder?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, was sie letztendlich mit der Stimme gemacht haben. Also Atmer speziell habe ich nicht eingesprochen. Ich nehme an, dass sie sich irgendwelche Atmer bedient haben, um es auch natürlich klingen zu lassen.
Ja, ja, schon.
Weil eine Stimme, die nicht atmet, die klingt unnatürlich.
Gibt's aber und,
gibt es auch, okay, da wirst du mehr Erfahrung haben. Ich kann dir als kleine Anekdote sagen, ich hatte im Urlaub auch mal mich selber als Navi-Stimme und kann das dann irgendwann nicht mehr wirklich ertragen.
Weil ich höre natürlich, wenn du dich selber hörst.
Ich höre natürlich ganz anders hin. Ich höre natürlich hin und denke, ach du lieber Gott, wie klingt das denn? Das hast du doch so nie gesprochen. Wie wird das vom System zusammengesetzt? Mir ist auch klar, dass es gewisse Sachen gibt, wo man denkt, wieso spricht er da so komisch? Wieso spricht er von der wenn zum Beispiel ein ausländisches Navi, was irgendwie durch Barcelona führt, spricht dann wirklich in Lautsprache das dann aus. Es klingt natürlich für geübte Ohren etwas seltsam auch. Und deswegen, ich würde da nur noch auf meine eigene Stimme hören, habe ich gesagt, nee, dann lieber eine weibliche Stimme, die mich dann durchs Verkehrschaos führt. Das ist dann doch ein bisschen Abstand.
Okay, also du sagst dann auch, du kannst deine Stimme da nicht so hören.
Nein, ich finde es natürlich auch spannend, was dann daraus gemacht wird, aber ich lass mich dann lieber doch von einer Dame dann durch den Verkehr führen. Und weil man hört immer einfach viel zu genau hin. Man sieht das aus professioneller Perspektive und das darf man eigentlich dann gar nicht. Ne?
Mhm. Hättest du damit gerechnet, dass das, sage ich mal, auch beim blinden Klientel auch so viral geht?
Nein, das war mir so nicht klar und durch einige Kontakte zu Blinden ist mir das dann wirklich mehrfach dann gesagt worden. Ich finde das sehr, sehr interessant. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, man muss sich, die Stimme wurde eben, du hörst sie auch aus sprechenden Toastern, du hörst sie aus in Verkehrssystemen. Es ist einfach eine Stimme, auf die zugegriffen wird und dass sie jetzt im Blindenbereich so aktiv eingesetzt wird, das war mir so nicht klar, aber ich werde da immer näher rangeführt, finde es unheimlich spannend auch das Thema und würde mich auch sehr freuen, wenn vielleicht noch ein paar Reaktionen kämen, für was es genau ist, vielleicht auch Kritik, dass mal gesagt wird, okay, an der und der Stelle passt es vielleicht doch nicht so gut, aber alles in allem finde ich sehr, sehr spannend das Thema.
Ja, das Ding ist halt da auch schwierig, ne? Man kann ja dich nicht kritisieren, weil die haben das ja irgendwie dann zusammengesetzt, ne? Das hast du ja nicht gemacht.
Ne? Ja, klar. Aber vielleicht jemand, der sagt, aber warum hast du das so und so gesprochen? Dann kann ich nur sagen, okay, ich habe so nie gesprochen. Es wird einfach vom System aus mir unbekannten Gründen so zusammengesetzt. Und dann ist vielleicht das Verständnis größer. Ne?
Also du hast eigentlich nur gesprochen, du hast jetzt nicht irgendwie beim Zusammensetzen geholfen.
Nein. Okay. Also ich habe wirklich nur gesprochen nach dem System, was ich dir gerade erklärt habe, mit dem Boten, was da wirklich die DVD dann in die USA geschickt haben. Und ich weiß, dass die Leute da wirklich monatelang dran gesessen haben und dass es auch viele Nachbearbeitungen gab, dass also ganz gezielt gesagt wurde, an der und der Stelle hat es dann doch nicht so gepasst, bitte sprich den Laut nochmal neu, damit es so gut wie möglich rüberkommt.
Halt, das hat wirklich eine Woche gedauert?
Nein, das hat mehrere Monate gedauert. So. Das war auch verteilt über lange, weil irgendwann also die Sessions dauerten circa 6 Stunden am Stück. Aha. Und irgendwann ist die Luft auch wirklich raus. Also irgendwann sitzt du dann auch in deinem Studio und kannst dann auch irgendwann nicht mehr. Und dann ist auch die klare Aussprache weg, die Konzentration ist weg. Ja. Man musste sich halt einen gewissen großen Zeitraum freinehmen und klar, dann konnte ich nichts anderes annehmen. Mhm. Aber dann war klar, da wird die Stimme Yannick geboren in diesem Zeitraum.
Hattest du auch du hattest schon auch Momente, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, lass mich bloß in Ruhe.
Nein, sowas. Wenn man sowas macht, dann weiß man, dass es sehr anstrengend ist. Ich habe es ja auch nicht umsonst gemacht, aber es ist auf jeden Fall, es macht unterm Strich, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Okay. Und ich wusste auch ungefähr schon, wofür das benutzt wird. Und und dann geht halt die Fantasie mit einem durch, wo könnte es irgendwann auftauchen. Und es begleitet mich bis heute. Also man wird oft drauf angesprochen. Und ich finde es sehr, sehr angenehm und freue mich drüber.
Super. Kann das eigentlich jeder machen oder nur Sprecher oder bestimmte Leute?
Ja, du musst natürlich, sag ich mal, du musst ein gewisses Talent haben. Deine Stimme muss irgendwie ankommen. Die muss geeignet sein. Ja. Und die Sprecherei kann man nicht lernen in dem Sinne. Man kann gewisse man kann gewisse Regeln natürlich, es heißt zum Beispiel nicht 30 oder wichtig, es heißt 30 und richtig.
Ja.
Also das man darf keinen großen Dialekt in der Stimme haben.
Ja.
Ich bin zwar aus dem Ruhrpott,
ja,
aber man hört es nicht.
Okay.
Und gebürtig aus Duisburg.
Mhm.
Und normalerweise, wenn man von dort kommt, dann hat man wirklich auch diesen etwas eingefärbten Dialekt, den habe ich zum Glück nicht.
Okay.
Und ich habe relativ früh beim Radio eine Sprecherausbildung gemacht, und um halt wirklich die Feinheiten, die für eine hochdeutsche Aussprache wichtig sind, dass man die also beherrscht, das ist natürlich wichtig auch. Man muss natürlich mit der Stimme auch umgehen können, man muss verschiedene, wenn ich jetzt mit dir spreche, spreche ich so, wenn ich aber jetzt sage, bitte rechts abbiegen, klingt schon wieder ganz anders.
Ja, ja, klar.
Und ne, man kann fröhlich klingen, fürs Fernsehen, wenn ich dann sage, buchen Sie jetzt unsere Reise und freuen Sie sich auf Sonnenklar TV. Man kann es aber auch ganz ernst machen, ne? Der Krieg in, wo ist der Krieg gerade? Der Krieg in der Ukraine. Ja. Und dann klingt man wieder ganz anders. Und
ja, klar.
Das ist eben eine Stimmakrobatik, mit der man so ein bisschen sich verkauft auch. Ich bin auch bei einigen Agenturen gemeldet und habe halt. Und man muss aber auch seine Grenzen kennen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt kein großer Schauspieler bin in dem Sinne. Das machen Kollegen viel, viel besser.
Mhm.
Und ich habe gerade eine kleine Erkältung, das hörst du vielleicht.
Alles gut.
Entschuldigung. Ja, und da muss man einfach auch seine Grenzen kennen und sagen, okay, man kann nicht alles machen, aber in diesem Bereich bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt und es macht sehr viel Spaß. Und das ist ja wohl das Wichtigste, ne?
Klar, sicher. Jetzt wäre mal interessant zu erfahren, was hattest du denn schon, sag ich mal, Berührungspunkte mit dem blinden Klientel, sag ich jetzt mal?
Ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit von einem Kollegen von dir, vom Armin, angesprochen worden, der mir eigentlich eine Mail geschickt hat an den Radiosender, bei dem ich arbeite, in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Und der einfach mal so ein paar Detailfragen hatte. Und die Fragen, die waren so detailliert und so interessiert, dass ich gesagt habe, okay, da werde ich doch gerne mal die Fragen beantworten. Also er hat wirklich gehört, was da im Studio passiert, was da auch für Pannen passieren und hat mich da gezielt drauf angesprochen und gesagt, wie kann es denn sein, dass so und so, das bei euch so und so läuft? Warum hört man zum Beispiel, wenn ihr einen Regler betätigt, da macht es kurz Klick? Warum macht es beim einen Klick, beim anderen nicht?
Ja.
Wie arbeitest du da? Wie liest du deine Sachen ab vom Bildschirm? Hast du einen Zettel? Also ganz, ganz viele Fragen. Und man merkt, also da sitzt wirklich jemand, der großes Interesse hat und der sich das auch bildlich vorstellen kann.
Ja,
und ich merkte dann an einer Kommunikation mit ihm, dass er wirklich auf viele Dinge achtet, auf die ich gar nicht mehr achte, weil sie für mich so selbstverständlich sind, die man natürlich als Blinder dann ganz anders wahrnimmt. Und da fällt wirklich dann jemandem auf, dass die Tür während der Produktion aufgeht, während der Sendung aufgeht, dass es ein Unterschied ist, ob Sommer oder Winter ist, was man für Klamotten trägt, das ist, weil die Akustik eine ganz andere ist.
Ja, ja.
Warum man Musiktitel früher ausblendet, der hatte dann sehr, sehr viele technische Fragen. Ich konnte ihm dann vieles beantworten auch. Und das war für mich eigentlich einer der ersten Berührungspunkte mit blinden Menschen. Und der hat mich dann so ein bisschen eingeführt, auch in die Thematik.
Okay.
Ich möchte da eigentlich sehr viel mehr auch drüber erfahren.
Ja gut, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, magst du vielleicht mal sagen, wie, moderierst du auch? Oder machst du?
Ich bin auch Radiomoderator, genau.
Mhm.
Genau.
Magst du vielleicht mal sagen, wie läuft sowas? Also liest du wirklich ab oder habt ihr Bildschirme oder wie geht sowas, wenn du im Studio bist?
Ich bin bei einem großen Sender Radio NRW in Nordrhein-Westfalen und das ist ja so, dass wir die Musik, das sind Strecken von 4 bis 6 Stunden, die wir dann machen. Also dann weißt du, dann machst du von 8 bis 14 Uhr zum Beispiel und dann kommst du natürlich rechtzeitig und siehst die geplante Musik. Also du darfst die Vorstellung, dass man da mit dem Plattenkoffer hinkommt oder mit dem CD-Koffer, da muss man sich leider von trennen.
Gut, das
ist wirklich
so,
nach... Nein, das ist einfach ein großer professioneller Sender, wo klar ist, eine Musikredaktion stellt die Musik zusammen und die schreibt die mir auch vor. Da darf ich auch nichts dran ändern. Das ist, das hat auch ganz bestimmte Hintergründe. Das ist die Musik, die dieser Sender, womit dieser Sender am besten fährt. das die meisten Leute erreicht. Mhm. Da gibt's keine, das ist nach ganz bestimmten Kriterien zusammengestellt. Mhm. Da darf ich, also ich muss das nehmen, was da ist. Da, man kennt natürlich im Laufe der Zeit die Musik, die da gespielt wird. Ja, und dann setze ich mich mit meiner Redaktion zusammen und dann ist grob was geplant jetzt für die Sendestrecke. Da ist dann meistens Viertel nach, Viertel vor. Mhm. Weiß ich, 10.15 Uhr wäre jetzt das Thema Hitze heute. Mhm. Ne? Ja. Und dann wäre zum Beispiel, du hast ein Gespräch mit einem Wetterexperten, den musst du aber noch anrufen. Den musst du noch anrufen und das Gespräch aufzeichnen. Ja. Warum aufzeichnen? Mhm. Weil wir das live so wenig wie möglich machen, weil da halt eine Menge schief gehen kann auch. Und nein, auch so ein Wetterkorrespondent, der kann ausufern, der kann stundenlang erzählen. Also so viel wollte ich jetzt gar nicht hören. Mhm. Und genau, das wird dann geschnitten und auf eine professionelle Länge gebracht. Da muss das Ganze mit der Musik dann auch zusammengefahren werden. Da müssen Unterleger rausgesucht werden. Du musst deine Sendung nach ganz bestimmten technischen Kriterien zusammenstellen. Dann müssen wir bestimmte Zeitkorridore beachten, in denen die Werbung abgefahren wird. Mhm. Die Titel dürfen nicht länger als eine bestimmte Zeit laufen, dürfen aber auch nicht zu kurz laufen. Also du bist unter Dauerstrom bei so einer Sendung auch. Mhm. Ne? Und und so wird sich halt die Sendung dann stellt sie sich dann zusammen und dann kommt dann zur vollen Stunde kommt der Nachrichtenredakteur in dein Studio rein und bringt dann die Nachrichten mit und so entsteht dann eine typische Radiosendung. Okay. Es gibt aber auch Situationen, wo aktuelle Sachen passieren, wo es dann wirklich heißt, okay, es gab jetzt gerade einen Unfall auf der Autobahn, wir müssen live rein. Dann geht es nicht anders, dass man wirklich jemanden, womöglich mit dem Handy, weil es nicht besser geht, dann wirklich reinschaltet und da muss man dann auch gucken, dass es so gut wie möglich dann über die Antenne geht. Auch.
Ja, klar.
Da darf man nicht die Geduld und die Professionalität verlieren in dem Moment.
Mhm. Wie ist das? Also liest du Sachen ab oder hast du einen Zettel, Bildschirm? Wie läuft das?
Ich habe einen Bildschirm und also ich bereite die Sendung soweit es geht vor, um nicht drauf loszulabern, sage ich es mal einfach, sondern um mir wirklich ein paar Gedanken zu machen. Okay. Und während ich das ablese, baut man oft so ein paar Sachen ein, aber so dass das Grundgerüst einfach steht. Mhm. Ne? Ich gucke mir zum Beispiel auch musikalisch immer an, was ist mit den Interpreten? Wir spielen relativ häufig immer ähnliche Interpreten. Also da ist dann Madonna, Robbie Williams, also die Klassiker in einem kommerziell gemachten Radio. Und da gucke ich, okay, ich google das dann, ist Robbie Williams vielleicht gestern gerade von der Mauer gefallen oder irgend sowas. Ja, ne? Dass man das noch so einbauen kann oder hat vielleicht der und der Künstler gestern Geburtstag gehabt. Also das sind so Kleinigkeiten, die man dann so einwerfen kann. Oder ist der und der Künstler vielleicht gerade gestorben? Kann ja auch sein, dass man das gar nicht mitbekommen hat, weil man nicht ständig vorm Fernseher oder vorm Bildschirm sitzt. Und dass man so weit wie möglich einfach auf der Höhe der Zeit ist, musikalischer Ereignisse, aber auch der aktuellen Ereignisse. Ich habe vor mir einen Rechner, wo ich alle Agenturmeldungen sehe. Also wenn der Bundeskanzler gleich stirbt, dann bekomme ich das sofort mit. Okay. Was ich dann damit mache, ist wieder eine andere Frage. Das muss ich mit der Redaktion absprechen.
Okay.
Aber ich sehe auch viele, viele, ich bekomme Wettermeldungen, ich bekomme Verkehrsmeldungen rein, die ich nach einem ganz bestimmten System ordnen muss. Und also dann, wie gesagt, man ist unter Dauerstrom bei so einer Radiosendung und ist nachher wirklich dann, es kommt immer auf die Größe des Senders natürlich auch an. Wir sind halt ein landesweiter Sender, müssen dann verschiedene Interessen bedienen. Mhm. Und aber ich lese es zum großen Teil ab. Mhm. Aber es, die Kunst besteht darin, dass es nicht abgelesen klingt.
Okay. Mhm. Wie ist es nachts? Habt ihr da auch live oder ist es dann vorproduziert?
Bei unserem Sender ist es so, dass nachts auch live ist und das ist eine Strecke, die ich auch schon mal gelegentlich mache, die ist dann von 0 bis 6 und bin zwar nicht für die Nacht gemacht, aber man muss da irgendwie sich durchkämpfen dann auch.
Okay, also da sitzt dann auch wirklich jemand drin und macht?
Da sitzt dann in unserem Fall sitzt jemand, es gibt bei vielen anderen Sendern sitzt da keiner mehr, da läuft einfach nur der Rechner, aber bei uns ist es so, dass da wirklich jemand sitzt auch und durch die Nacht die Hörerinnen und Hörer begleitet.
Okay. Habt ihr irgendein Radioprogramm, also sag ich mal so auf dem Rechner eine Software oder so, die das Ganze streamt?
Ja, Radio NRW ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das ist ein Rahmenprogramm für 46 regionale Sender in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also ist jetzt nicht so ein Programm wie jetzt bei euch SWR oder HR4, was ein Programm ist, was einfach nur ein Programm ausstrahlt, sondern wir machen ein No-Name-Programm und senden über die Frequenzen der 46 Lokalsender und senden sogenannte Fernwirkbefehle aus. Mhm. Also wenn ich da sitze und sage, hallo, hier ist der Stefan Kaiser und ihr hört, dann drücke ich einen Knopf. In dem Moment kommt dann im Sendegebiet von Aachen, hier ist Radio Aachen. Im gleichen Sendegebiet kommt er dann in Radio Bielefeld, hier ist Radio Bielefeld. Ach so. Und der Hörer denkt, er hört sein Programm dort rund um die Uhr und es kommt eigentlich von einem Network, was wir in Oberhausen im Ruhrgebiet veranstalten und rund um die Uhr zur Verfügung stellen. Je nachdem, wo du bist, gibt es halt ein übergeordnetes Programm, das ist da, wo ich arbeite. Ja. Oder in eurem Fall SWR ist dann sendet dann fürs ganze Land, aber zu bestimmten Zeiten schalten die Sender sich auseinander. Ja. Ne, da ist dann die Gegend Koblenz, Trier, keine Ahnung. Ja. Und sodass die Hörer da in der Gegend dann wissen, okay, um 16.30 Uhr empfange ich meine regionalen, lokalen Nachrichten. Mhm. Aber dann nach einer bestimmten Zeit blendet sich dieses lokale Programm wieder auf das landesweite Programm. Das hat Kostengründe, das hat personelle Gründe. Okay. Und so entsteht halt ein übergeordnetes Programm mit lokalen Fenstern. Und so arbeitet der Sender, wo ich arbeite, Radio NRW, genauso mit lokalen kleinen Stationen auch.
Ah, okay, sehr cool. Ja, das ist natürlich also ganz anders wie, was weiß ich, wir zum Beispiel im Internetradio haben ja die Philosophie, alles live und dann machen wir auch viel live, ne? Also dann improvisieren wir auch da viel. Das ist ganz was anderes, ne?
Ja, natürlich.
Fragt man sich nicht, ob das verpönt ist oder so, oder ob man dann sagt, ja, das ist dann unprofessionell oder so. Also ich weiß nicht.
Ja, das kommt immer auf die Ansprüche an. Ihr seid natürlich ein viel kleinerer Sender jetzt auch. Ja. Ne? Und wir haben natürlich einen ganz anderen Programmauftrag auch. Ja, und wir müssen natürlich rund um die Uhr müssen wir besetzt sein und es ist natürlich ein ganz anderer Personalaufwand. Ja, das kann man so vielleicht gar nicht vergleichen.
Okay, klar. Jetzt wollte ich dich zum Janik nochmal fragen, war denn auch schon mal im Gespräch, das in anderen Sprachen zu machen, also außer Deutsch?
Nein. Deutsch ist meine Muttersprache und also andere Sprachen waren da irgendwie gar nicht in der Diskussion. Okay. Da hat man dann auf die jeweiligen Muttersprachler dann wohl zurückgegriffen, auch, was ja auch besser ist eigentlich. Okay. Ne?
Wobei ich sagen muss, dass, sage ich mal, Janik auch schon englische Sachen gut ausspricht, also so ist es ja nicht.
Okay, wie gesagt, ich bin da völlig unschuldig dran. Ne?
Okay, das ist witzig. Hast du denn mal Kontakt zu anderen Sprachkollegen gehabt, also die jetzt im Ausland sprechen?
Was jetzt das Text-to-Speech ist, jetzt eigentlich nicht. Also das man kennt natürlich einige Kollegen irgendwie von gewissen Zusammenarbeiten, aber dass man sich jetzt untereinander da irgendwie kurz schließt oder irgendwie, das gibt es eigentlich nicht. Also jeder ist da sein eigener Unternehmer in dem Sinne auch. Ne?
Okay. Genau, und sag ich mal, du selber bist ja jetzt Sprecher, also kein Synchronsprecher in dem Sinne.
Ich bin Sprecher, es ist immer so, dass jeder Sprecher natürlich seine ganz bestimmte Nische hat auch, ne? Was ich gerade schon mal sagte, also ich bin jetzt kein Schauspieler, kein Synchronsprecher, weil ich einfach weiß, das ist nicht so mein Ding einfach, dafür mache ich andere Sachen und jeder Sprecher ist ein kleiner Unternehmer für sich, bietet sich an, aber es kann kaum jemand eigentlich alles abdecken. Gibt's wenige, die wirklich alle Register ziehen können und deswegen geht jeder Sprecher hin und guckt einfach, wo er in seinem Metier sich am besten irgendwie verkaufen kann auch, weil man lebt ja schließlich davon, das ist ja ein Beruf auch.
Ne? Ja, klar. Weil man hätte mir nämlich gesagt, also die Ausbildung zum Synchronsprecher oder zum Sprecher gäbe es so gar nicht, also man müsste schon Schauspieler sein, um das machen zu können.
Genau, und wie ich zu Beginn unseres Gesprächs schon mal sagte, also entweder kannst es oder du kannst es nicht. Ne? Und du musst natürlich auch, der liebe Gott muss dir irgendwie eine Stimme mitgegeben haben.
Ja.
Man nicht gerade erkältet ist, Entschuldigung. Ja, da entstehen natürlich viele Kontakte, aber das ist natürlich eine lange, lange Zeit. Also man kann das nicht von heute auf morgen machen. Auf mich kommen auch Leute zu, die sagen, ich möchte gerne Sprecher werden, am besten morgen. Ne? Und am besten übermorgen möchte ich dann Wetten, dass moderieren und übermorgen will ich dann irgendwie die Tagesschau machen. Man muss natürlich da eine gewisse Geduld auch mitbringen und es ist viel Klinkenputzen und ich kann für mich sagen wirklich, dass ich aus einem Traum wirklich einen Beruf gemacht habe und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber auch, weil ich das als kleiner Junge immer schon machen wollte, irgendwas mit Radio und das mache ich bis heute und Es erfüllt mich mit großer Freude.
Super. So, jetzt komme ich mal auf einen Aspekt zu sprechen. Das habe ich bei den Recherchen so ein bisschen über dich gefunden. Du hast ja auch mal so, sag ich mal, Piratensender betrieben, ne?
Weiß ich, ob genau, ich das sagen darf. Genau. Das ist lange her und ja. Das waren so die Anfänge und das war einfach so die Radioleidenschaft. Mhm. Man wollte unbedingt Radio machen und damals gab es halt keine anderen Möglichkeiten. Mhm. Hat man eben seinen eigenen Radiosender gemacht auch und war nicht ganz legal, aber ist ja lange her.
Ja. Du bist dann auch irgendwie mit dem Schiff rausgefahren und hast das da irgendwie gemacht, ne?
Genau, das haben wir mal das war mir ein Spaßprojekt. Es gab in den 60er und 70er Jahren vor der englischen und niederländischen Küste gab es richtig große Projekte, die das Privatradio, wie wir es heute kennen, das wäre ohne diese Sender gar nicht möglich gewesen. Du musst dir vorstellen, in den 60er Jahren gab es BBC, die hat eine Stunde Popmusik gespielt pro Woche.
Ja.
Pro Woche. Ne?
Ja.
Und da kamen dann Leute und sagten, das kann nicht wahr sein. Hier kommen gerade die Beatles auf und das wird nicht gespielt im Radio. Ja, was machen wir da? Ne? Und da ist dann wirklich jemand hingegangen und hat gesagt, okay, dann mache ich mal meinen eigenen Sender. Wo geht das? An Land? Nein, das geht nicht. Also schnappe ich mir ein Schiff und fahre außerhalb der berühmten Drei-Meilen-Zone, die es damals noch gab. Inzwischen ist sie erweitert worden. Und sende von da aus, sodass der Staat, dass wir dem Staat, der britischen Regierung eine lange Nase zeigen. Aha. Und das waren die populärsten Programme, die sogenannten Seesender, die Piratensender von hoher See. Und die haben dann die Leute erreicht mit der Musik, die sie hören wollten. Das waren die haben die Rolling Stones zum ersten Mal gespielt, die Beatles. Mhm. Und die Leute waren wie wild natürlich auch drauf. Und so ist dann halt der Bedarf an Privatsendern entstanden. Und kann man sich heute schlecht vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo es sowas wirklich nicht gab.
Ja.
So bin ich halt zu dieser Faszination gekommen und wir haben da mal dieses Schiffsprojekt einfach mal aus Spaß gemacht.
Witzig.
Aber richtig ganz ernst nehmen darf man das nicht. Das war einfach eine lustige Zeit damals. Ne?
War das irgendwie Freunde von dir oder wer war das?
Das waren Freunde von mir, die genauso ein bisschen freakig drauf sind und so haben wir das damals veranstaltet.
Ne? Witzig. Und wer hat euch dann alles gehört?
Das waren Hörer, das waren Hörer in ganz Europa. Also wir sind wirklich da viel gehört worden auch. Mhm. Die haben dann auch Mails dann auch zu uns geschrieben. Aber das war auf 3 Tage begrenzt. Also das darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen.
Okay.
Jetzt auch,
ne? Okay. Und wie lief das dann? Wart ihr dann irgendwo unten im Schiff, habt da euer Studio aufgebaut, Platten mitgenommen oder wie lief das?
Genau, wir haben CDs mitgenommen, wir hatten ein Schiff gemietet und sind dann vor die holländische Küste gefahren und haben dann einfach unser Programm gebaut, hatten einfach 3 sehr, sehr schöne Tage auch da an Bord.
Ja, okay.
Viel Spaß dabei.
Das glaube ich. Ja, cool. Was ich noch fragen wollte, du selber hast deine Sprecherausbildung beim Radio gemacht oder auch an irgendeiner Schule oder Uni oder?
Ich habe damals beim WDR eine Sprechausbildung bekommen und habe da halt so die Basics gelernt. Also dass man eben zum Beispiel, das mein Lieblingsbeispiel ist 30, 40.
Ja. Ne? Ja, ja.
Dass man wirklich, dass man eben ganz bestimmte Regeln zu beachten hat und das verinnerlichst du dann und wirst dann im Laufe der Zeit auch professioneller auch und kannst dann mit deiner Stimme ganz anders umgehen. Du weißt sie selber einzuschätzen und deswegen auch, wenn ich mich selber dann im Navi-System höre, denke ich, man wird da einfach viel zu kritisch dann auch.
Ja, klar.
Der normale User nimmt einfach nur die Stimme Yannick wahr und ich denke danach, Gott, oh Gott, wie klingt das denn dann wieder?
Ja,
und deswegen, das erspare ich mir dann lieber. Ne?
Wie bist du da jetzt eigentlich reingerutscht in diese Radiogeschichte?
Ich habe immer schon Radio toll gefunden, also 80er Jahre habe ich immer auf der Skala gedreht, immer weit entfernte Sender wollte ich immer hören und fand dann auch ausländische Sender immer sehr, sehr spannend.
Oh ja.
Und aus den Niederlanden, aus Holland, aus Belgien, weil die immer alle aus England, aus Amerika, die einfach besser klangen als deutsches. Deutsches Radio war immer früher schon ein bisschen langweilig.
Ja.
Und so hat man dann halt gehört, oh, so kann es auch klingen.
Ja.
Und so wächst man dann halt langsam rein auch.
Ja, und was glaubst du? Es gibt ja so Verschwörungstheorien, ne? Also so, dass man jetzt sagt, ja, Elvis hat ein neues Lied aufgenommen oder Tupac hat ein neues Lied aufgenommen, beziehungsweise dann gehen die Leute her und setzen mit der Stimme die Lieder zusammen und verkaufen das dann als das Lied des verstorbenen Künstlers. Was hältst du davon?
Ja gut, das wird ja dann entsprechend kommuniziert auch, dass man sagt, okay, wir nehmen halt alte Aufnahmen und bearbeiten die wirklich bewusst jetzt auch mit diesen alten Aufnahmen und machen da einfach was Neues drauf. Gibt's ja jetzt auch aktuelle Beispiele, Whitney Houston oder sowas. Ne? Und das da wird ja jetzt nicht so getan, als ob Elvis da irgendeinem Loch sich da meldet, sondern da wird klar gesagt, okay, da geht jetzt jemand hin und nimmt ein zufällig gefundenes Band und bearbeitet das nochmal neu auch. Ne? Und so entstehen ja die Sachen dann auch. Also Whitney Houston ist ja gerade ein aktuelles Beispiel.
Nee, weil also ganz oft haben die Leute halt gesagt, damit man halt nach wie vor weiter an der Verschwörungstheorie festhält, dass er noch irgendwo leben könnte, ne? Da habe ich so gedacht.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie du schon sagtest, glaube ich, mehr eine Verschwörungstheorie. Ja. Ich glaube, guck mal, wie alt wäre Elvis heute, ne? Rechne das mal aus. Ne?
Ja, klar. Sicher. Kriegst du noch mal irgendwie heute noch Anfragen? Ja, das könnte man noch mal nachbearbeiten oder da müssen wir noch mal feilen oder so?
Das ist heute nicht mehr. Das Projekt ist abgeschlossen und das läuft einfach so, wie es ist. Und das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Und aber Nachbearbeitung kommt heute eigentlich nicht mehr. Ne?
Ah, okay. Wie oft wirst du jetzt eigentlich erkannt, so auf der Straße? Ja, ach ja, dich kenne ich ja. Du hast mir ja schon mal in die Irre geführt. Bist Yannick oder keine Ahnung.
Du, das passiert eigentlich relativ häufig. Mit Yannick können viele Leute jetzt irgendwie nichts anfangen, aber ich bekomme viele, gerade jetzt über Facebook, also viele von Bekannten, die sagen, hör mal, ich stand da gerade in Nordschweden und wer sagt mir, dass ich links statt rechts abbiegen muss? Du, fand ich sehr schön, du warst quasi bei mir. Ne? Das spielt sich aber hauptsächlich so im Bekannten- und Verwandtenkreis dann auch ab. Das finde ich immer sehr amüsant. Auch,
ne? Ah, okay. Also nicht jetzt für fremde Menschen, ne?
Nein, so darf man sich das nicht vorstellen, dass man jetzt über die Straße geht, die Leute sagen, aber ihre Stimme kenne ich doch. Dazu gibt es einfach viel zu viele Stimmen auch, die unterwegs sind. Und,
okay.
Also ich glaube, wenn man jetzt Thomas Gottschalk wäre. Ja, gut, das mag vielleicht sein, aber das muss ich leider sagen, das ist also gar nicht so jetzt auch. Okay. Es gibt sehr, sehr viele schöne Reaktionen und unter anderem auch jetzt da von euch. Und das ist eine Sache, die mich auch sehr glücklich macht, dass man mit der Stimme auch helfen kann. Und da lerne ich gerne auch dazu und war mir über viele Sachen gar nicht im Klaren, was diese Stimme auch im täglichen Leben jetzt bei blinden Menschen wirklich auch für eine Hilfe sein kann. Ne?
Absolut. Und zum allerletzten Schluss, bevor ich meinen Rausschmeißer spiele, habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die ich gerne von dir wissen möchte, beziehungsweise es ist nicht meine, sondern eine Hörerfrage. Ich habe gelesen, du hast für Chocolate Chips hast du Werbespot gemacht, ne?
Das ist schon sehr lange her, ja.
Sehr lange her, okay. Isst du die auch gerne?
Natürlich, was denkst du denn? Aber selbstverständlich.